Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich bin Julia Lai und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Religionen, in der es diesmal um Menschenrechte geht. Am 10. Dezember, also einen Tag vor der Veröffentlichung dieses Podcasts, war nämlich der Tag der internationalen Menschenrechte. Und wir erzählen deshalb Geschichten von Menschen, die aus ihrem Glauben heraus gegen Unterdrückung kämpfen. Das können Menschen sein wie die mutigen schiitischen Geistlichen im Iran, die sich dort gerade offen gegen das Regime aussprechen. Oder Menschen wie Luisa Fernanda Nicolau. Die Medienwissenschaftlerin arbeitet im Menschenrechtsbüro des Bistums von Guatemala-Stadt. Und sie macht dort einen wichtigen Job, denn die katholische Kirche unterstützt in Guatemala kritische Reporterinnen, die über die Ausbeutung der indigenen Mayas berichten.
Desde el momento en que tú estás siendo la voz de los sin voz.
Sobald du den Sprachlosen eine Stimme gibst, gehst du ein Risiko ein. Die Gefahr ist sehr real. Immer wieder kommt es zu Mordanschlägen und ungerechtfertigten Inhaftierungen. Umso deutlicher wird der Mut vieler Lokalreporter, die sich für die Wahrheit einsetzen. Schon wenn sie nur ein Mikrofon in die Hand nehmen, bringen sie sich in Gefahr. Die Aufgabe der Kirche ist es, diese Reporterinnen zu begleiten. Sie sollen spüren, dass sie nicht allein und schutzlos sind.
Wie genau die katholische Kirche in Guatemala das tut, dazu hören Sie in etwa 15 Minuten mehr. Wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit Menschenrechten und dazu blicken wir zunächst in den Iran. Seit Mitte September gehen dort tausende Menschen, vor allem Frauen, auf die Straße. Sie nehmen öffentlich das Kopftuch ab und protestieren gegen die religiöse Bevormundung durch den Staat. Über diese Proteste und die Rolle der schiitischen Geistlichen dabei kann ich jetzt mit Armin Eshraghi sprechen. Er lehrt Islamwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und forscht dort zu zeitgenössischen religiösen Entwicklungen im Iran. Herr Eshraghi, in Deutschland nimmt man das ja oft so wahr. Die Mullahs, also die schiitischen Geistlichen, stehen auf der einen Seite, nämlich auf der des Staates, des religiös-politischen Systems. Und die Laien, die normalen Menschen sozusagen, stehen auf der anderen Seite. Stimmt das oder gibt es auch Geistliche, die im Iran gerade Widerstand leisten?
Ja, tatsächlich ist es wie so oft, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann differenziert sich das sehr aus. Und ja, man wundert sich dann, wenn man schaut und feststellt, dass tatsächlich ein großer Teil der Kritik auch gerade von Klerikern kommt. Also wirklich von ausgebildeten Religionsgelehrten mit Turban und Bart, die sich gegen das Regime aussprechen, die sich entweder gegen Verstöße gegen die Menschenrechte, also gegen einzelne Maßnahmen des Regimes aussprechen, oder sogar die religiöse Legitimation insgesamt der Islamischen Republik in Frage stellen.
Sie haben jetzt schon gesagt, ein großer Teil der Kritik, aber kann man denn eigentlich sagen, wie viele Geistliche das in etwa sind? Also ist das eine kleine Minderheit der Gelehrsamkeit oder vielleicht sogar eine Mehrheit?
Wirkliche Statistiken dazu sind mir nicht bekannt. Insofern ist es tatsächlich schwer, von Mehrheiten und Minderheiten zu sprechen. Aber was Fakt ist, ist, dass die Idee einer islamischen Republik, wir bezeichnen das ja oft ein bisschen verkürzt als Gottesstaat oder eine Theokratie, dass die eine Abkehr ist von Jahrhunderten der zwölferschiitischen Theologie. Dieser Zweig der Zwölfer-Schia, dem im Iran zumindest formal die Mehrheit der Bevölkerung angehören, der ist eigentlich von Haus aus eher quietistisch aufgestellt. Das heißt, man erwartet eine Herrschaft erst als Ereignis am Ende der Zeit, wenn der Heilsbringer, der Mahdi, so das Pendant zum Messias, wenn der kommt, der wird dann einen solchen Staat errichten. Und davor betrachten wir das weder als Pflicht noch als irgendwie erwünscht, einen solchen Staat zu haben, einen Gottesstaat. Und insofern, ja, das sind schon ganz fundamentale Probleme der Legitimation, mit denen sich diese Islamische Republik von Beginn an auseinandersetzt, unabhängig davon jetzt, wie viele der Tausenden von Klerikern jetzt tatsächlich gegen diese Staatsform sind, das ist schwer zu sagen, weil die ja auch nicht einheitlich aufgestellt sind. Also es gibt ja auch Hierarchien und unterschiedliche Schulen, Denkschulen, Strömungen innerhalb der Geistlichkeit, sodass es da letztlich schwer ist, so ganz konkret das zu beziffern.
Was bringt denn die kritischen Geistlichen eigentlich dazu, sich jetzt gegen das Regime aufzulehnen? Denn man würde ja erstmal denken, das Regime basiert sozusagen auf dieser Kaste der Geistlichen. Die profitieren doch eigentlich davon.
Ja, und der Verdacht steht auch im Raum, dass deswegen eben auch sehr viele sich zumindest nicht kritisch äußern, weil sie letztlich Nutznießer dieses Systems sind. wenn wir jetzt nach den Gründen fragen, warum könnte man trotzdem dagegen sein, dann gibt es eben zum Beispiel die Ansicht, dass diese Gängelung der Menschen, also dieser Zwang, der ja vom Regime ausgeübt wird, sich an die Regeln der Religion zu halten, also keinen Alkohol zu trinken, bestimmte Kleiderordnung zu folgen, zu bestimmten Zeiten zu fasten und so weiter, dass dieser Zwang die Menschen eigentlich sogar eher von der Religion wegbringt. Das ist eines der Hauptargumente, das wir hören seitens der kritischen Geistlichen, der religiöse Zwang, der religiöse Totalitarismus hat die Menschen dem wahren Glauben entfremdet. Und es wird da wirklich offen gesprochen davon, dass die iranische Gesellschaft sich zu einem großen Teil vom Islam abgewandt habe. Und dafür machen dann diese kritischen Geistlichen eben das politische System verantwortlich.
Wie nehmen denn die Demonstranten das denn jetzt wahr, wenn sich da kritische Geistliche auch öffentlich sozusagen gegen das Regime positionieren? Ist das aus deren Wahrnehmung überzeugend?
Mein Eindruck und der Eindruck, glaube ich, auch vieler anderer ist, dass es für die Demonstranten inzwischen keine Rolle mehr spielt, wie sich die Geistlichkeit oder bestimmte Geistliche zu ihren Protesten oder überhaupt zu Fragen des Alltags äußern. Die Geistlichkeit spielt im Alltag der jungen Generation keine Rolle mehr. Für viele spielt die Religion insgesamt keine Rolle mehr. Und insofern, ja, verhallen sowohl Befürworter des Regimes als auch Kritiker des Regimes letztlich weitgehend ungehört. Also die Zeiten, in denen man als religiöser Prediger mit religiösen Slogans noch Massen bewegt hat im Iran, die gehören der Vergangenheit an.
Also das heißt, auch die Menschen, die da jetzt auf die Straße gehen, die versuchen gar nicht mehr, ihre Forderungen oder Positionen religiös zu legitimieren.
Genau so ist es. Wir haben bei den Protesten 2009, 2010 immer noch erlebt, dass Menschen auf Slogans von der Revolution 1979 zurückgegriffen haben. Also markantestes Beispiel Allahu Akbar, Gott ist größer oder Gott ist der Größte, gerufen haben. Inzwischen sehen wir das gar nicht mehr. Also keine Slogans, die gerufen werden, die irgendwie eine religiöse Verankerung erkennen lassen, die religiöse Bilder benutzen würden, die versuchen, religiöse Gefühle noch anzusprechen, sondern das scheinen gänzlich säkulare Forderungen zu sein.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass diese kritische Tradition innerhalb der Geistlichkeit eigentlich auch gar nicht so neu ist. Denn es gab schon einige Jahre nach der Islamischen Revolution kritische Geistliche, die sich abgewendet haben, selbst wenn sie vielleicht am Anfang noch unterstützt haben. Und einige argumentieren dann auch geradezu radikal progressiv, also jetzt mal im Kontext des Irans gesprochen, zum Beispiel für universelle Menschenrechte. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel geben? Wie argumentieren Sie das denn dann aus der islamischen Tradition heraus?
Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass die Kritik der Geistlichkeit sogar schon vor der Revolution begonnen hat. Also nicht alle waren der Meinung, dass dieses System überhaupt installiert werden sollte. Und der Gründer der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini, hatte damals auch beileibe nicht die gesamte Geistlichkeit und alle hochrangigen Geistlichen auf seiner Seite. Aber jetzt in den letzten etwa 25 Jahren, also seit etwa Mitte, Ende der 90er Jahre, hat sich regelrecht eine Reformschule oder mehrere Reformschulen herausgebildet. Einer der Gründungsväter, kann man sagen, eine Galionsfigur war Hossein Ali Muntazeri, ein sehr hochrangiger Rechtsgelehrter, der auch politisch sehr einflussreich war zu Beginn. Er ist ein enger Weggefährte von Khomeini gewesen und hätte sein Nachfolger werden sollen, hat sich aber letztlich dann, insbesondere wegen seiner vehementen öffentlichen Kritik an Menschenrechtsverletzungen, dann eben gegen das Regime gestellt und wurde dann unter Hausarrest gestellt und isoliert. Und in seiner Tradition dann gibt es eine Generation von Gelehrten, Mohseni Kadivar zum Beispiel, die haben sich der Frage gestellt, wie ist das Verhältnis von Religion und Politik einerseits und wie ist das Verhältnis von Religion und Menschenrechten andererseits? Also welche Antwort können wir auf die Herausforderungen der Moderne geben und gleichzeitig das mit dem Glauben in Einklang bringen? Das ist, glaube ich, die Ausgangsfrage, der man danach gegangen ist. Oder vielleicht das Zweite, wovon man ausgeht, ist, dass man sagt, der politische Islam, die Theokratie, das löst diese Probleme nicht. Darunter leidet sowohl der Staat und das Volk, also die säkularen Belange, als auch die Religion nimmt dann Schaden. Also sagen, das muss auf jeden Fall getrennt werden. Die Sphäre des Religiösen und des Politischen muss auf jeden Fall voneinander getrennt werden. Ja, aber wie kommt man jetzt dazu, zum Beispiel universale Menschenrechte mit dem Glauben in Einklang zu bringen, indem man tatsächlich die Quellen des Glaubens ganz neu liest und indem man sie historisch kritisch liest. Also indem man sagt, wenn etwas vor 1400 Jahren zur Zeit des Propheten so gehandhabt wurde, muss das nicht auch 1400 Jahre später genauso gehandhabt werden. Ein ganz zentraler Begriff ist die Gerechtigkeit. Und dann sagt man zum Beispiel, ja, Gerechtigkeit wurde vielleicht in Saudi-Arabien vor über 1000 Jahren auf eine bestimmte Art Genüge getan. Aber heute in dieser Zeit an einem anderen Ort auf der Erde müssen wir andere Wege finden.
Also man legt sozusagen den Fokus vielleicht mehr auf die Werte und die Normen im Koran als auf die konkreten Handlungsanweisungen und Rechtsvorschriften, wenn ich sie da richtig verstehe. Was mich noch interessieren würde, wie reagiert denn die Regierung jetzt heute auf diesen innerklerikalen Protest?
Also jetzt zum Beispiel jüngst im November hat sich der Staatspräsident Raisi enttäuscht geäußert, öffentlich beklagt, dass sich so wenige Religionsgelehrte für das Regime aussprechen und hinter das System stellen. Er unterstellt ihnen, dass sie wohl Angst hätten vor Kampagnen in den sozialen Medien. Auch der oberste Führer Khamenei ist dem Vernehmen nach recht unzufrieden mit dem Ausmaß der Unterstützung. In der Vergangenheit ist man seitens des Regimes nicht davor zurückgeschreckt, selbst hochrangige Geistliche unter Hausarrest zu stellen und auch Gewalt gegen sie anzuwenden. Das haben wir am Beispiel von Muntasedi gesehen, einst zweiter Mann im Staat, dann in Ungnade gefallen und bis an sein Lebensende unter Hausarrest gestellt. Das Regime kennt also da letztlich keine Grenzen. Wenn es darum geht, Kritiker zu beseitigen, dann spielt es keine Rolle, ob die aus dem Lager der Mullahs sind oder aus irgendeinem anderen Lager.
Das macht jetzt natürlich nicht gerade Hoffnung. Dennoch würde ich zum Abschluss gerne nochmal einen Blick in die Zukunft richten. Sie sind natürlich kein Hellseher, aber was glauben Sie denn, wohin der Iran sich entwickeln könnte, wenn die Proteste doch Erfolg haben am Ende? Wird dann Religion auch in einem zukünftigen Staat noch eine Rolle spielen oder wird das eher ein völlig säkularer Staat werden?
Nach allem, was sich jetzt erkennen lässt, sind die Proteste sehr breit gestreut. Sie sind auf Einheit ausgerichtet. Sie sind von keiner bestimmten Ideologie getrieben. Und soweit man das jetzt sagen kann, deutet alles darauf hin, dass wir auf einen säkularen Iran zusteuern, auf ein freiheitliches System, auf ein demokratisches System, in dem Religion politisch, also im Sinne einer Herrschaftsideologie, keine Rolle mehr spielen wird, in dem die Religion aber frei sein wird. Also wir steuern sicher nicht auf ein anti-islamisches System zu, bei dem dann Moscheen geschlossen und Kopftücher verboten werden. Aber die Religion wird auf jeden Fall aus der Politik deutlich zurückgedrängt werden. Das ist zumindest die Ansicht vieler Beobachter.
Soweit die Einschätzungen von Armin Eshraghi. Er ist Islamwissenschaftler an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und wenn Sie noch mehr über die Gedankenwelt kritischer schiitischer Gelehrter erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen seine Übersetzung eines Interviews mit dem bereits erwähnten Theologen Mohsen Kadivar. Es ist im Herder Verlag erschienen, trägt den Titel Gottesrecht und Menschenrechte, eine Kritik am historischen Islam und kostet 19 Euro. In Guatemala gehört rund die Hälfte der Bevölkerung einem indigenen Volk an. Dennoch leben die meisten Mayas am Rande der Gesellschaft, in Armut und nahezu ohne Aufmerksamkeit der staatlichen Behörden. Seit einigen Jahren nun setzen sich immer mehr Reporterinnen und Reporter vor Ort dafür ein, diese Menschenrechtsverletzungen auch öffentlich zu machen. In den sozialen Medien oder zum Beispiel im Lokalradio. Aber es mangelt an Know-how, an Ausrüstung und auch an Aufmerksamkeit. Schon seit einiger Zeit bemüht sich deshalb die katholische Kirche darum, die mutigen Lokalreporter und Reporterinnen zu unterstützen. Andreas Burke berichtet.
Es geht darum, denjenigen Menschen eine Stimme zu geben, die sonst nie gehört werden. Viele Berichte von Gemeindereportern handeln von denselben Misshandlungen, von denen schon Jesus gesprochen hat.
Die katholische Medienwissenschaftlerin Luisa Fernanda Nicolau arbeitet seit 25 Jahren im Menschenrechtsbüro des Bistums von Guatemala-Stadt.
Die Kirche unterstützt Rechercheprojekte indigener Journalistinnen, damit auch zukünftige Generationen der Maya-Bevölkerung die Möglichkeit haben werden, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrzunehmen. Viele der Lokalreporter berichten über die Lebensrealität der Urbevölkerung. Dabei gehen sie von einem Wunsch nach Gerechtigkeit aus und von der Erinnerung an all das Leid, das diese Menschen seit Jahrhunderten erleben.
Knapp einen Kilometer von der Kathedrale im alten Zentrum von Guatemala-Stadt entfernt haben sich einige Dutzend Journalistinnen und Sympathisanten zu einem Demonstrationszug zusammengefunden. Während sie gegen die ungerechte Inhaftierung ihrer Kolleginnen und Kollegen protestieren, macht die Lokalreporterin Norma Sancier Fotos.
In der Medienbranche werden gerade wir Frauen aus der Maya-Bevölkerung stigmatisiert. Die Regierung, das Justizsystem und die etablierten Presseverlage und Sender erkennen unsere freiberufliche Arbeit nicht als legitim an.
Norma Sancier stammt selbst aus dem Maya-Volk der Kachikel. An diesem Tag ist sie nicht nur als Reporterin bei der Demonstration dabei, sondern auch als Betroffene. Einmal wurde sie festgenommen, als sie Fotos von gewaltsamen Übergriffen der Polizei gegen Demonstranten machte.
Die Polizisten waren vulgär, gewalttätig und haben mich sehr aggressiv behandelt, so als wäre ich eine gefährliche Kriminelle. Der Richter hat mir gar nicht erst zugehört. Ich kam ins Gefängnis, obwohl ich mich als Gemeindereporterin ausweisen konnte und musste dort abwarten, was passiert.
Die Anklage lautete Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Trotz dieser erschreckenden Erfahrung berichtet Norma Sancia auch jetzt wieder über die Losung des Protestzugs.
Sie können Journalisten mundtot machen, aber die Wahrheit wird trotzdem nicht verstummen.
Dank des Drucks nationaler und internationaler Presseverbände kam Norma Sancia schon wenige Tage nach der Verhaftung wieder frei. Doch sie ist überzeugt, dass die Pressefreiheit in Guatemala genauso wenig respektiert wird wie das Recht der Bevölkerung auf Informationen. So sieht es auch Luisa Fernanda Nicolau, die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des katholischen Menschenrechtsbüros. Sie sitzt in ihrem Büro hinter einem Schreibtisch aus Blech im Schatten der Kathedrale von Guatemala-Stadt. Die ausgebildete Journalistin engagiert sich schon lange für die Anerkennung der Rechte der indigenen Bevölkerung Guatemalas. Sie weiß aus Erfahrung, wie gefährlich die Unterstützung kritischer Reporterinnen auch für Kirchenangestellte sein kann.
Sobald du den Sprachlosen eine Stimme gibst, gehst du ein Risiko ein. Die Gefahr ist sehr real. Immer wieder kommt es zu Mordanschlägen und ungerechtfertigten Inhaftierungen. Umso deutlicher wird der Mut vieler Lokalreporter, die sich für die Wahrheit einsetzen. Schon wenn sie nur ein Mikrofon in die Hand nehmen, bringen sie sich in Gefahr. Die Aufgabe der Kirche ist es, diese Reporterinnen zu begleiten. Sie sollen spüren, dass sie nicht allein und schutzlos sind. Durch Therapieangebote und die Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen tragen wir dazu bei, das Risiko für ihr Leben, ihre Arbeit und ihre körperliche und seelische Unversehrtheit zu begrenzen.
Die katholische Kirche in Guatemala bildet auch selbst indigene Reporterinnen aus, damit sie aus ihren Dörfern für kirchliche Medien berichten können. Norma Sancia hat die meiste Zeit ihrer journalistischen Karriere im Osten von Guatemala verbracht, in der Region des Maya-Volks der Chorti. Diese abgelegene Gegend ist vor allem wegen ihrer hohen Unterernährungsrate bekannt. 2 von 3 Kindern bekommen nicht genug zu essen.
Noch weniger Aufmerksamkeit bekommt der Kampf der indigenen Bevölkerung um die Bewahrung ihrer Lebensgrundlage. Tatsächlich aber leisten viele Menschen Widerstand. Sie verteidigen ihren Landbesitz und wollen Mutter Erde beschützen.
In den kleinen Dörfern in der Umgebung der Ortschaft Olopa hat die engagierte Journalistin viele Freunde gefunden. So auch den 33-jährigen Ubaldinho García.
Ich bin im Widerstand unseres Dorfes gegen ein Bergbauprojekt aufgewachsen. Wir wollen den Wald und die Wasserläufe vor der Zerstörung durch die Maschinen eines multinationalen Minenkonzerns schützen. Doch die Regierung hat unseren legitimen Protest kriminalisiert.
22 personas fuimos criminalizadas por oponernos, digamos, a esa empresa, ¿no?
Die freie Reporterin hat viele Aktionen der Menschen in Olopa begleitet, anfangs aus journalistischer Neugier. Mit der Zeit begann sie, die Bevölkerung in ihrem Widerstand zu unterstützen.
Ich habe dokumentiert, wie sich alle administrativen Instanzen des guatemaltekischen Staats auf die Seite der ausländischen Firma gestellt haben. Die berechtigten Sorgen der lokalen Bevölkerung werden nicht ernst genommen. Sie bitten um Termine mit dem Bürgermeister, im Bergbauministerium, bei Kongressabgeordneten. Doch nirgends wird ihnen wirklich zugehört. Sie bekommen keine Hilfe.
Norma Sancir weiß, dass in westeuropäischen Redaktionsstuben großer Wert auf eine objektive und neutrale Berichterstattung gelegt wird. Diesen Ansatz kann sie respektieren, fühlt sich ihm aber nicht verpflichtet. Ihre Loyalität gilt vor allem den Menschen, die unter Armut und Repression leiden. Ihnen will sie ein Forum geben, weil ihre Stimmen sonst nahezu nie gehört werden. Ubaldinho García ist froh, dass die junge Frau nach Olopa gekommen ist.
In Olopa specificamente, yo diría que Norma fue la que empezó, ¿verdad?
Sie hat unseren Widerstand bekannt gemacht, nicht nur hier vor Ort, sondern auch auf der nationalen Ebene und sogar international. Sie war Tag und Nacht dabei, wenn wir Protestaktionen durchgeführt haben oder angegriffen wurden.
Doch unabhängige Recherchearbeit in ländlichen Gegenden kann sehr gefährlich werden. In Guatemala provoziert kritische Berichterstattung nicht selten gewaltsame Reaktionen einflussreicher Konzerne, repressive Antworten staatlicher Behörden oder gar brutale Schläge skrupelloser Drogenkartelle. Auch Norma Sancir fällt es manchmal schwer, den nötigen Mut für gefährliche Recherchen aufzubringen. Im Moment der Verzweiflung sucht sie Trost in den religiösen Traditionen ihres Volkes.
Mis orígenes son orígenes mayas cachiquel.
Die Spiritualität der Mayas ist seit Generationen Teil meiner Familie. Meine Vorfahren waren spirituelle Führer. Meine Großmutter und Urgroßmutter haben den Frauen in ihrem Dorf bei den Geburten geholfen und in Zeremonien das Leben der Neugeborenen gefeiert. Ihr Erbe hat mir geholfen, trotz der Angst und der Bedrohung ein ausgewogenes Leben zu führen. Ich habe gelernt, welche Risiken ich eingehen kann und wo meine Grenzen liegen. Es empört mich, wenn ich die Verschmutzung der Flüsse sehe, wenn ich sehe, wie die Bergbauindustrie ganze Berge zerstört, wenn Wasserquellen verschwinden, wenn Bäume gefällt werden, wenn die Tiere ihren Lebensraum verlieren. Wir Mayas spüren all das in unserer Seele. Die enge Beziehung zur Mutter Erde ist ein wichtiger Teil unseres Lebens.
Dass sie ihren Widerstand aus der eigenen religiösen Tradition heraus begründen, das ist also offenbar sowohl bei den katholischen Unterstützern als auch bei den Maya-Reporterinnen der Fall. Heute vor genau 80 Jahren nahm sich der Theologe und Dichter Jochen Klepper das Leben, zusammen mit seiner Familie. Der Grund war, dass die Nazis seine Frau und deren Tochter deportieren wollten. Denn Kleppers Frau Hanni war gebürtige Jüdin. Über das Leben und Sterben Kleppers wissen heute nur noch wenige Bescheid. Seine religiösen Lieder aber werden noch immer in vielen evangelischen Kirchen gesungen. Wir wiederholen an dieser Stelle einen Beitrag von Kirsten Serup-Bielfeld über einen ungewöhnlich mutigen Mann.
Wenn man kommt, sehen. Πω ανή ομέτ λιφνεχέν, σοφτέ Ισραήλ, λελαμέτ κατεγόρια αλ Άδολφ Αϊσβάν.
Es ist ein skurriles Bild, das da 1961 um die Welt geht. In einem Glaskasten, flankiert von zwei Militärpolizisten, ein dürrer Mann mit schütterem Haarkranz und riesiger Hornbrille. Ob er sich, so fragt der israelische Generalstaatsanwalt Gideon Hausner den Angeklagten Adolf Eichmann, an den Fall Klepper erinnere. Nein, lautet die Antwort, er erinnere sich nicht. Anlass für diese Frage ist ein Tagebucheintrag vom 10. Dezember 1942, der letzte des Theologen und Schriftstellers Jochen Klepper.
Nachmittags die Verhandlung auf dem Sicherheitsdienst. Wir sterben nun, auch das steht bei Gott. Wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns steht in den letzten Stunden das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt.
Adventszeit spielte für ihn eine große Rolle und wenn es irgend möglich sei, so wollte er mit seiner Frau und seiner Tochter Renate im Advent aus dem Leben scheiden. Und dieses aus dem Leben scheiden, das erklärt er der Nachwelt in diesem Adventslied.
Der Kölner evangelische Theologe und Klepper-Experte Thomas Hübner. Am 11. Dezember 1942 nehmen sich Jochen Klepper, seine jüdische Frau Hanni und deren Tochter Renate mit Schlaftabletten und Gas das Leben. Den Ausschlag hatte die Weigerung Eichmanns gegeben, Kleppers Frau und Stieftochter von der Deportationsliste für die Vernichtungslager im Osten zu streichen und der Tochter die Ausreise über Schweden nach England zu ermöglichen. Geblieben sind von Jochen Klepper seine geistlichen Gedichte und Lieder. In diesen Liedern habe Klepper, so hat der 2006 verstorbene Altbundespräsident Johannes Rau einmal formuliert, Gott nie aus den Augen gelassen. In seinem Leben auch nicht. Dieses Leben beginnt in einem evangelischen Pfarrhaus in Beuthen an der Oder. Dort wird Jochen Klepper am 22. März 1903 geboren. Er studiert Theologie in Breslau und Erlangen, bricht aber bald gegen den erklärten Willen des Vaters das Studium zugunsten seiner journalistischen und schriftstellerischen Arbeit ab. Nach seinem ersten Roman, Der Kahn der fröhlichen Leute, gelingt ihm 1937 der Durchbruch, der große Wurf mit dem Werk Der Vater. Es ist ein Porträt Friedrich Wilhelms I., des Soldatenkönigs und Vaters Friedrichs des Großen.
Klepper sah in seinem Vater den Soldatenkönig. Und er sah in Friedrich dem Großen sich den künstlerisch begabten, empfindsamen Menschen, der eigentlich einer Macht wie den Nazis gar nicht gewachsen war und schon gar nicht im Militarismus. Dieses Sehen der existenziellen Interpretation von Schuld und Erziehung und vor allen Dingen, welchen Einfluss hat eigentlich der Vater auf die Erziehung? Warum ist das so wichtig? Vielen ist ganz unbekannt, dass Jochen Kleppers Vater Pfarrer und seine Mutter künstlerisch begabt ihn sozusagen aus der Familie ausgeschlossen haben. Und zwar infolge eines ganz klassischen Falles. Klepper heiratete 1931 eine 13 Jahre ältere Frau, Witwe eines Rechtsanwalts, Johanna Stein-Gerstel, Jüdin, welche in die Ehe zwei Töchter, Brigitte und Renate, mitbrachte.
Zwar ist der Roman ein großer Erfolg und wird auch in Nazikreisen gern gelesen, doch kurz nach seinem Erscheinen wird der Autor als jüdisch Versippter aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen. Man legt ihm die Scheidung von seiner zum Protestantismus konvertierten Frau nahe. Klepper lehnt ab. Seine Tagebuchaufzeichnungen mit dem Titel Unter dem Schatten deiner Flügel zeigen, wie sich die Schlinge um die Familie immer enger zieht.
24. Dezember 1941, Heiliger Abend. Wir gingen zur zweiten Christmette um 6. Als die Glocken läuteten, saßen wir schon in der Kirche, jedoch nicht auf dem gewohnten Platz, sondern dahinter, weil Renate mit ihrem gelben Stern hinter einer Säule verborgen sein wollte. Dann gelang es doch, so schön wie jedes Jahr den Heiligen Abend zu feiern.
Es war das letzte Weihnachten, das Jochen Klepper und seine Familie erleben sollten. Und wenn Sie jetzt gerne noch mehr über den Dichter erfahren möchten, dann habe ich noch einen Filmtipp für Sie. Nämlich den Film Schattenstunde. Der deutsche Drehbuchautor und Regisseur Benjamin Martins hat dem Tod Kleppers darin ein Denkmal gesetzt. Das kleine Land El Salvador galt lange als Hochburg des Katholizismus. Insbesondere die sozialistisch geprägte Befreiungstheologie hatte dort bis in die 1980er Jahre viel Einfluss. Doch das Blatt hat sich in den letzten 30 Jahren gewendet. Mittlerweile gehört über ein Drittel der Bevölkerung evangelikalen Kirchen an. Und viele von denen stehen politisch sehr weit rechts. Sie versprechen ihren Anhängern das große Geld oder unterstützen autoritäre Politiker. Mirjana Jandik darüber, wie das gerade dem Präsidenten von El Salvador hilft, seine brutale Politik zu rechtfertigen.
In Guajira finden einige den Ausnahmezustand gut, weil Kriminelle festgenommen werden. Aber es werden auch Unschuldige festgenommen, die dann manchmal 6, 7 Monate im Gefängnis sitzen. Sie erzählen, dass die Bedingungen in den Gefängnissen alles andere als gut sind. Unmenschlich, könnte man sagen.
Zenaida Marin ist Krankenschwester, zweifache Mutter und evangelikale Christin. Sie lebt in Guajira, einem kleinen Ort nordöstlich von San Salvador, der Hauptstadt von El Salvador. Dieses kleine Land in Zentralamerika befindet sich im Ausnahmezustand. Und das schon seit März, nachdem es laut Polizeiangaben an 2 aufeinanderfolgenden Tagen 76 Morde gegeben hatte. Die strengen Regeln des Ausnahmezustands sollen dazu dienen, die Gewalt unter Kontrolle zu bringen, die von den Maras, den Jugendbanden, ausgeht. Angeblich, meint die Gewerkschafterin Sonia Urrutia aus San Salvador.
Wir haben heute in El Salvador wieder politische Gefangene, ehemalige Politiker und Beamte, die jetzt ohne Verfahren im Gefängnis sitzen.
Im Namen der Kriminalitätsbekämpfung sind Versammlungs- und Kommunikationsfreiheit eingeschränkt. In den Stadtvierteln stehen überall Militärs, die Vorbeigehende kontrollieren. Internationale Medien berichteten darüber, wie manche Polizisten genötigt worden seien, tägliche Festnahmequoten zu erfüllen. Am 16. November wurde der Ausnahmezustand zum 8-mal verlängert. Inzwischen ist er fast der neue Normalzustand. Sonia Urrutia meint,
se está dando la persecución a las voces.
Kritische Stimmen werden verfolgt, Gewerkschafter, Journalistinnen, Influencer. So soll verhindert werden, dass Bukeles schmutzige Geschäfte mit staatlichen Geldern ans Licht kommen.
Das Parlament verkündete indes die Erfolge des Ausnahmezustandes. Über 57.000 Bandenmitglieder habe man bereits festnehmen können.
El Salvador ist inzwischen das sicherste Land Lateinamerikas,
heißt es in einer parlamentarischen Erklärung. Und tatsächlich ist es unter anderem diese Politik der harten Hand, die El Salvadors Präsidenten Nayib Bukele zu einem der beliebtesten Politiker Lateinamerikas macht. Der 41-jährige Bukele ist charismatisch, gibt sich nahbar und humorvoll. Und er weiß, was man in El Salvador sagen muss, um sich die Unterstützung finanzkräftiger Gruppen zu sichern. Natürlich glaube er an Gott. Natürlich werde es mit ihm kein liberales Abtreibungsgesetz und auch keine Homo-Ehe geben. Unterstützung erhält er dafür zum Beispiel von den evangelikalen Kirchen. Im Wahlkampf 2018 segneten evangelikale Pastoren Bukele, wie hier der Regierungskanal La Gazeta berichtete. Gar nicht ungewöhnlich, findet Heinrich Wilhelm Schäfer. Der Theologe von der Universität Bielefeld beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Evangelikalen in Zentralamerika.
Sagen wir mal, solche Propagandaprozesse wie einen Präsidentschaftskandidaten als Messias zu bezeichnen, mit Öl zu salben etc. etc., das ist eine bekannte Strategie unter diesen Managementkirchen. Das wird natürlich nicht nur in El Salvador gemacht, das machen sie auch in den USA. Das war ja bei Trump beispielsweise ein wichtiger Punkt, dass der ebenfalls von verschiedensten Predigern als so eine Art Messias, König Cyrus beispielsweise, dargestellt wurde.
Managementkirchen, sagt Schäfer. Da klingt durch, die ganze Sache ist komplexer. Denn Evangelikale sind nicht gleich Evangelikale. Es gibt verschiedene Strömungen. Sie sprechen Menschen verschiedener Schichten an und sie mischen sich unterschiedlich stark politisch ein. Alle haben sie in den letzten 30, 40 Jahren enormen Zulauf bekommen. Schon im frühen 20. Jahrhundert kamen evangelikale Missionare aus den USA nach Lateinamerika. Aber in den 80er und 90er Jahren verfestigten sich die Strukturen, schossen immer neue Kirchen wie Pilze aus dem Boden. Es waren die Jahrzehnte nach dem blutigen Bürgerkrieg in El Salvador. Die Jahre des beginnenden Neoliberalismus, in denen die Kirchen Zuflucht in der persönlichen Beziehung zu Gott anboten. Bei Senaida Marin waren es Freundschaften mit Missionaren, die sie zu einer evangelikalen Kirche brachten. In politische Angelegenheiten mische sich ihre Kirche aber nicht ein.
In den Predigten geht es nicht um politische Themen. Wir als Gläubige rufen nur dazu auf, dafür zu beten, dass Gott die Politiker leiten möge, damit sie gute Entscheidungen für das Land treffen.
Das ist anders bei den Managementgruppierungen. Der Theologe Schäfer erklärt, wie sie funktionieren.
Wenn Sie einen kleinen Bauchladen haben, um Kaugummis zu verkaufen, dann geht es Ihnen schlecht. Und Sie verkaufen auch nicht jeden Tag so viel Kaugummis, dass Sie sich davon abends ein Baguette kaufen können, ne?
Diesen Menschen erzählten die Prediger, ihr wirtschaftlicher Misserfolg liege daran, dass sie nicht richtig glaubten, dass sie von Dämonen besessen seien.
Und dann sagen die Funktionäre, die einzige Lösung, die du hast, ist, wir treiben dir die Dämonen aus, du benimmst dich dann schön, wie wir das von unseren Kirchenmitgliedern erwarten, und dann wirst du auch Erfolg haben.
Diese Logik der Dämonenaustreibung sieht Schäfer auch im Politikstil autoritärer Politiker wie Präsident Bukele.
Der Bukele sagt, ich bin von Gott berufen, damit ich eure Misserfolge beseitige, indem ich nämlich aus dieser Gesellschaft die Dämonen austreibe. Und wer sind die Dämonen? Mittlerweile sind es halt hauptsächlich die Maras, die Banden.
Im Grunde sei aber austauschbar, wer die Dämonen sind. Rechte Milizen oder linke Guerilla-Bewegungen, jetzt eben die Banden. Noch im Jahr 2015 waren die Mordraten in El Salvador etwa so hoch wie zu Bürgerkriegszeiten.
Also treibt er die Dämonen aus, diese Dämonen, und die Bürger investieren in ihn Glauben. Die investieren ihren Glauben darin, dass Bukele die Sache schon meistert, aus verschiedensten Gründen. Einmal, weil er autoritär genug durchgreift, aber auch, weil sie auch noch im Ohr haben, irgendwie ist der von Gott geschickt. Man weiß es nicht genau, da ist was Numinoses um diesen Mann.
Weil es ihm scheinbar gelingt, die Maras, diese Dämonen, auszutreiben, hält sich Bukeles Beliebtheit und manch ein evangelikaler Prediger unterstützt ihn dabei. Gleichzeitig sind evangelikale Kirchen für Jugendliche oft die einzige Exit-Strategie aus den Banden. Eine komplexe Gemengelage für die Menschenrechte in El Salvador.
Nach El Salvador haben in dieser Woche übrigens auch Honduras und Jamaika den Ausnahmezustand erklärt, um ebenfalls mit größerer Härte gegen kriminelle Banden vorgehen zu können. Experten halten das wenig überraschend für eine kurzsichtige Strategie, auch wegen den Erfahrungen aus El Salvador. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur mit Geschichten dazu, wie religiöse Menschen sich für Menschenrechte einsetzen und wie der Glaube manchmal genutzt wird, um Unterdrückung zu rechtfertigen. Unsere Sendung Religionen gibt es jeden Sonntagnachmittag zwischen 2 und 3 im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag im Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.